Meine Eltern haben uns, also meine Geschwister und mir, vor 2 Jahren mitgeteilt, dass sie planten, in Brasilien eine Immobilien zu kaufen. Das war für uns schon ein Signal, okay, Umzug nach Brasilien steht vielleicht in der nahen Zukunft. Und Anfang dieses Jahres haben sie uns auch tatsächlich die Nachricht dann weitergegeben. Wir haben eine Immobilie gefunden, wir haben es gekauft, alles bezahlt. Für uns war das dann, ja okay, Umzug ist demnächst. Und tatsächlich planen sie jetzt Umzug, also umzuziehen nach Brasilien am Ende dieses Jahres. Nach sehr vielen Jahren im Ausland. Die wohnen in Großbritannien und gehen zurück in die Heimat Brasilien. Nur ein Stück Land oder ein Haus, eine Wohnung zu kaufen, zeigt, dass man investiert ist in einem Ort. Man sieht seine Zukunft da drin, das ist so der Lebensmittelpunkt. Man verbindet alles damit, das ist wirklich so die Heimat geworden. Ja, für die Bayern unter uns, daheim ist daheim. Seit vielen Jahren durchzieht Abraham dieses Land, in dem er ist, das Land Kanaan. Er hat ein Land verheißen von Gott bekommen, also Gott hat ihm gesagt, dieses Land werde ich dir geben. Er hat das mehrmals Nord und nach Süd und dann Zentrum bewohnt. Aber er hat noch nie etwas als sein eigenes im Land beansprucht. Letzte Woche haben wir bedacht die Geburt Isaaks. Und den Eindruck, den wir haben in den nächsten Kapiteln jetzt, ist, dass diese Geburt von Isaak einen neuen Glaubensschub wirklich dem Abraham verleiht. Wir werden sehen, dass er aktiver dabei ist, so die Verheißungen Gottes so anfangen, so in Anspruch zu nehmen. Das werden wir in den nächsten Wochen betrachten. Er handelt zunehmend im Glauben. Er will sagen, ja, die Verheißungen Gottes, die werden wirklich kommen und ich werde mich darauf schon vorbereiten. Und er trifft eben konkrete Vorbereitungen drauf. Heute geht es eben um einen Brunnen, den er ausgegraben hat und wie er sein Recht auch darauf beansprucht. Es klingt vielleicht am Anfang ein belangloses Detail, okay, warum ist diese Geschichte hier, bringt uns nicht wirklich weiter in seine Geschichte, aber tatsächlich ist es volle Bedeutung, denn es zeigt, dass er die Erfüllung dieser Verheißungen Gottes tatsächlich erwartet und er will sich darauf vorbereiten. Und für uns stellt sich die Frage, also die Relevanz für diese Stelle für uns ist, wie sieht es für uns aus, uns im Glauben an Gottes Verheißungen auf ihre Erfüllung vorzubereiten? Das ist die Frage, die für uns stellt. Und lass uns diese Stelle nehmen, die uns helfen, eben diese Frage zu antworten. Erstens, im Land weiterhin willkommen. Im Land weiterhin willkommen, das ist der erste Punkt, Verse 22 bis 24. Um diese Stelle nochmal zu verstehen, brauchen wir vielleicht ein bisschen Rückblick auf Kapitel 20. Da ist Abraham in diese Gegend gezogen, das ist die Gegend der Philister. Da ist der Abimelech, der König, der hier auch auftaucht. Das war kurz vor der Geburt von Isaak, das haben wir vor einigen Wochen bedacht. Und dabei haben wir auch gesehen, wie Abraham den König und das Volk betrogen haben, also gelogen hat über Sarah, dass sie nicht seine Frau ist, sondern Schwester. Und dann die ganze Geschichte, dass Abimelech Sarah in sein Harem quasi hineinnehmen wollte. Aber Gott hat Abimelech und sein ganzes Haus kurzzeitig geflucht deswegen und geoffenbart, das ist nicht seine Schwester, das ist seine Frau. Und genau, die ganze Geschichte könnt ihr auch nachlesen, Kapitel 20. Nun, trotz diesem Betrug von Abraham, der wirklich in einer Katastrophe landen könnte, hat Abimelech Abraham richtig gut behandelt. Da fragt man sich, warum? Und hier wird klar, ja, gleich am Anfang, Vers 22, habt ihr das gemerkt? Abimelech hat gemerkt, Gott ist mit Abraham in allem. Gott steht zu Abraham in allem. Abimelech hat das erkannt. Und deshalb, auf Nummer sicher, gehen will Abimelech. Er will auf Abrahams guter Seite sein. Er will im Guten mit diesem Gott von Abraham sein. Und deswegen behandelt er Abraham gut. Und als Teil davon will er jetzt einen offiziellen, völkerrechtlich bindenden Freundschaftspakt machen. Ja, er nimmt seinen größten Offizier mit, den Pichol, Und er bittet dabei, dass Abraham schwört, nicht treulos zu sein. Vers 23. Und wie kommt er auf die Idee, dass Abraham treulos handeln könnte? Tja, hat er schon gemacht. Er sagt damit, Abraham, einzige Bitte, sei einfach gute Gäste, okay? Abraham, vielleicht etwas verlegen, stimmt schnell zu. Vers 24. Nun, die gute Behandlung von Abimelech ist wirklich nicht selbstverständlich. Es ist nicht nur so, nach dem Betrug behandelt er den Abraham ungewöhnlich gut. Also das können wir auch nachlesen später, Kapitel 20 nochmal und auch hier. Gesellschaftlich und politisch wäre das wirklich eine dumme Sache. Das hätten kluge Könige nicht gemacht. Ja, die Präsenz eines fremden, mächtigen Stammesvaters, wie Abraham jetzt ist. Und übrigens, er hat eine eigene Armee, davon lesen wir in Kapitel 14. Das wäre eine Bedrohung für Abimelech und sein Volk. Ja, normalerweise würde ein König wie Abimelech solche Völker vertreiben aus ihrem Lande oder auch versklaven, damit sie nicht übernehmen. Und in Israels Geschichte später passiert das auch, in Ägypten. Ja, das Volk Israel wird zu groß in Ägypten und der König dort hat Angst und deswegen versklavt er das Volk. Aber für Abimelech, also er scheint keine dumme Person zu sein. Was treibt denn? Für Abimelech ist es selbstverständlich. Ja, wie kann er gegen Gott, wie kann er gegen Abraham vorgehen, wenn Gott für ihn ist, so sichtbar für ihn ist? Und er denkt das nicht nur, er sagt es auch. Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt hier. Zum zweiten Mal hören wir von einem heidnischen König, dass Gott Abraham besonders segnen will. Ja, das erste Mal war Melchisedek in Kapitel 14 und jetzt hören wir von Abimelechs Mund. Ja, und er gibt das bekannt, er gibt das auch den Abraham bekannt, somit er das hört. Und das ist nicht von ungefähr. Durch zwei menschliche Stimmen wird bestätigt, was wir und Abraham eh schon von Gott gehört haben. Warum ist das hier, warum ist das wichtig? Denn in der Schrift haben wir also wir sehen, dass Gott nicht nur direkt mit seinem Volk und in diesem Fall mit Abraham redet, sondern er ermutigt ihn auch durch andere Menschen. Er legt sein Wort quasi in den Mund von anderen Menschen, damit sie das von Menschenmund auch hören, dass Gott für sie sind. Ja, dass Gott zu ihnen steht. Sollte Abraham zweifeln, dass Gott es gut mit ihm meint oder vielleicht auch denken, vielleicht habe ich ihn falsch gehört, vielleicht habe ich mir das einfach alles nur eingebildet, wird jetzt bestätigt von einem Dritten. Es wird bezeugt von einem Dritten. Nein, 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 es ist so, Abraham, du hast es nicht falsch verstanden. Es ist so. Das habe ich auch selber erkannt. Ihr Lieben, das gilt uns auch. Manchmal kennen wir die Wahrheit, theoretisch zumindest, aber wir brauchen weiter Bestätigung und Ermutigung, dass es wirklich so ist. Vor nicht langer Zeit hat mir jemand erzählt, dass sie nicht wusste, ob sie schon Gottes Kind ist oder ob sie von Gott angenommen wurde. Aber sie hat mir erzählt, dass ihre Umgebung schon angemerkt hat, dass sie jetzt ganz anders ist. Und haben ihr das auch erzählt. Und das hat sie so sehr ermutigt. Das kann auch Glaubensgeschwister, also von Glaubensgeschwister kommen. Ich habe ein Gespräch einmal mit jemandem geführt, nennen wir ihn Frank, so hieß er nicht wirklich, aber der Frank. Und er hat mir seine Sünde bekannt. Und nachdem er das gemacht hat, sprach ich ihm persönlich Vergebung zu. Ich habe gesagt, Frank, dir sind deine Sünden vergeben, aufgrund dessen, dass du eben das bekannt hast vor Jesus. Und weil ich das so persönlich gesprochen habe, sind seine Augen aufgeleuchtet. Ja, das war wirklich besonders für ihn. Er wusste theologisch, dass Gott vergibt, aber das von einem Glaubensbruder, von Menschenmund zu hören, hat es einfach reale gemacht. Gott will uns nämlich nicht nur direkt durch sein Wort ermutigen, sondern er will uns auch durch sein Wort in dem Mund eines Glaubensbruders oder einer Glaubensschwester tun. Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Gemeinsames Lesen sagte Folgendes: Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort suchen und finden sollen im Zeugnis des Bruders in Menschenmund. Ein hilfreicher Satz. Und so stelle ich uns die Frage: Ermutigen wir einander mit der Wahrheit? Oder sagen wir, ah, das werden Sie schon irgendwann mal in der Gemeinde hören, in der Predigt hören oder selber lesen? Nein, ermutigen wir einander mit der Wahrheit. Und wenn wir Gottes Wirken in unseren Geschwistern anerkennen, sagen wir es ihnen das? Oder behalten wir das für uns selbst? Ich habe das Spruch gehört, den es gibt in Deutschland: Nicht geschimpft ist gelobt genug. Nicht bei Gott. Er will, dass wir einander ermutigen. Hey Bruder, ich sehe, dass Gott dir so eine Liebe geschenkt hat. Wow, preis den Herrn. Oder Schwester, du hast dich in letzter Zeit so zum Positiv verändert. Das ermutigt. Hast du das schon erlebt? Wie war das für dich? War das nicht sehr ermutigend, wenn Menschen uns Gottes Wahrheit persönlich zugesprochen haben oder wenn sie uns gesagt haben, sie sehen Gottes Wirken in uns? Hier sitzt der Gilbert, der tut das für mich. Und es ist immer so ermutigend, wenn er das tut. Danke, Gilbert, lieber Bruder. Denn wir weisen dabei einander darauf hin, dass Gott wirklich da ist, dass er real ist, dass er unter uns wirklich wirkt, dass er sichtbar am Wirken ist. Und dass wir das merken. Lass uns eine Gemeinde so sein. Als Gemeinde so sein. Uns gegenseitig und persönlich mit Wahrheit ermutigen und bekannt geben, wenn wir Gottes Wirken anerkennen. Und vielleicht eine weitere Anwendung, die daraus kommt: Besondere Begabungen und Berufungen, die wir haben, erkennen wir erst, wenn andere uns darauf aufmerksam machen. Es ist oft so. Eine persönliche Anekdote: Ich wollte Geschichte in der Uni studieren. Ich mag Geschichte und habe gedacht, okay, das studiere ich dann. Meine Mutter hat meine Abi-Zeugnis gesehen, also A-Levels in England, aber das Gleiche. Und sie hat gesagt, sieht so aus, dass du viel besser Sprachen kannst als Geschichte. Und ich war so, okay, gut, dann nehme ich Sprachen, also lerne ich Sprachen, habe Sprachen in der Uni studiert, inklusive Deutsch. Und weil ich Deutsch studiert habe, bin ich in Deutschland heute. Also das ist wirklich der Grund, und warum ich hier in dieser Gemeinde heute stehe. Ja, wäre es nicht meine Mutter gewesen damals, die das erkannt hat und er hätte mir einfach gesagt, hey, überleg das nochmal, wäre mein Leben vielleicht ganz anders gegangen. Manchmal wissen wir nicht, was unsere Gaben oder Berufungen sind, oder es wissen nicht so klar. Und wir kämen selbst nie auf die Idee, etwas wie Seelsorge oder Kinderarbeit oder Pflegedienst oder in den öffentlichen Dienst oder sogar in die Politik zu gehen. Aber vielleicht haben wir gerade da unsere Berufung, unsere Begabung. Aber nicht wir erkennen das, sondern jemand, der uns dem wir vertrauen, jemand, der uns gut kennt, die kommen auf den Weg und sagt: Du, ich glaube, du hast da eine Begabung. Ich glaube, du bist da berufen. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, das zu machen? Wenn wir uns gegenseitig helfen, Begabung und Berufung zu erkennen, segnet das nicht nur die Person, sondern auch die Gemeinde, segnet auch die Gesellschaft, die Welt, in der wir leben. Und es ehrt Gott. Denn wir leben mehr und mehr nach den Begabungen, die er uns geschenkt hat. Zu seiner Ehre. Und ihr Lieben, in alledem ist die wichtigste Wahrheit, die wir uns ständig gegenseitig zusprechen sollen, unser unveränderlicher Status vor Gott. Diese objektive Realität, das sollen wir nie aus den Augen verlieren. Und einer der Wege, wie Gott das tun will, ist, dass wir das einander zusprechen. einander sagen. Und deswegen möchte ich nochmal ein paar objektive Tatsachen über uns, ein paar Realitätssachen über uns sprechen. Gott sandte den Retter Jesus Christus in die Welt, um uns, die Gottes Feinde waren, mit Gott zu versöhnen. Durch Jesu Tod am Kreuz an unserer Stelle wurde der Preis für unsere Rebellion gegen Gott ein für allemal bezahlt. Und diese Feindschaft zwischen uns und Gott wurde damit auch beendet. Durch den Glauben wurden wir für alle Zeit gerecht gesprochen. Durch den Glauben für alle Zeit gerecht gesprochen. Das sind Realitäten über uns, die wir glauben, die wir wissen dürfen. Gott ist nun für uns. Das gilt uns, die glauben, ganz persönlich und sicher. Und wie Abraham gilt uns auch in Jesus, dass Gott in allem für uns und mit uns ist. Diese Aussage von Abimelech in Bezug auf Abraham gilt uns in Jesus Christus auch. Das ist Fakt, das ist objektiv Fakt, wenn wir an Jesus glauben. Aber subjektiv zweifeln wir oft daran. Wir stellen uns selbst die Frage, sind wir wirklich Gottes Kinder? Ist Gott wirklich in uns? Arbeitet er wirklich in mir? Ich sehe nichts. Ich sehe nicht, wie er in mir wirkt. Bilde ich mir das alles nur ein? Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal erlebt? Und deshalb schenkt uns Gott andere Menschen. Menschen, die uns an die objektive Wahrheit des Evangeliums erinnern und dann auch viel klarer in uns erkennen, dass das für uns stimmt. Und sie erkennen, dass Gott wirklich in uns wirkt. Ja, andere Menschen helfen uns, weg von unserer subjektiven Meinung so wegzukommen und mehr zu den objektiven Sachen zu kommen. Und das ist so wertvoll. Ja? Weg von dieser Gefühlslage, inneren Gefühlslage, hin zu äußerer Realität über uns. Freund, wenn du noch nicht Christ bist, möchte ich noch mal ein paar objektive Fakten betonen, damit du auch dein Leben auf diese objektiven Fakten baust und nicht auf subjektive Gefühlslage oder was auch immer. Ja, Gottes Sohn Jesus Christus ist tatsächlich vor 2 Jahren auf die Welt gekommen. Das ist Geschichte. Und er lebte gottgefällig in allem, vollkommen ohne Sünde und Gott war mit ihm in allem. Aber er ist wie ein Verbrecher hingerichtet worden. Warum? Denn ein großer Tausch ist stattgefunden. Er nahm Gottes Zorn auf sich, den wir verdient haben. Und Gottes Annahme und unendlichen Segen, die Jesus Christus sowieso schon gehörte und die er genoss, erwarb er für alle Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Es ist nicht bloß eine gute Geschichte oder ein Mythos mit einer guten Moral. Das sind Fakten. Und die betreffen uns alle persönlich. Wenn du dein Leben auf diesen Fakten setzt und baust, verspricht Gott dir, nicht mehr gegen dich zu sein, sondern in allem, genauso wie für Abraham, für dich mit dir zu sein und zu dir in allem zu stehen. Komm ins Gespräch mit uns, falls du dazu mehr Fragen hast. Aber darauf lohnt es sich, dein Leben zu bauen, auf diese Fakten. Und für dich und für alle sonst, die noch nicht Teil dieser oder irgendeiner Gemeinde sind, eins der schönsten Segen, die Gott Menschen, die glauben, schenkt, gegeben hast. Eins der schönsten Segen, die Gott geschenkt hast, Menschen, die glauben, ist sie hineinzubringen in die große Familie Gottes. Von der jede Gemeinde, die den Namen des Herrn anruft, ein Teil ist. Und diese Familie, diese Glaubensfamilie hilft dir, immer mehr zu erleben und zu erkennen, dass Gott wirklich mit dir ist. dass Gott wirklich für dich ist, dass Gott wirklich in dir wirkt, dass Gott dich so und so begabt hast und berufen hast, dass Gott dich annimmt, bedingungslos. Lasst euch diese Segen nicht entgehen, Teil von einer Gemeinde zu sein. Du kannst gerne hier deine Gemeindeheimat machen oder woanders, aber mach das. Das ist so ein Segen. Denn Gott will durch Menschen sein lebendiges Wort zu uns sprechen. Gott war mit und für Abraham in allem. Und deshalb ist Abraham weiterhin willkommen. Und Abraham verstand das mehr und mehr. Deshalb etabliert er sich auch dort immer mehr. Und dazu kommen wir zu dem zweiten Punkt. Im Land Fuß fassen, Vers 25 bis 30. Abraham will ein Thema ansprechen mit Abimelech. Abraham hat einen Brunnen gegraben und das wurde mit Gewalt genommen von Abimelechs Knechte, Vers 25. Und das klingt für uns nochmal wie eine Kleinigkeit, aber in der damaligen Zeit war das eine Frage von Leben und Tod. Wasser ist ja Lebensgrundlage und vor allem in dieser Gegend, Wüstengegend, ja, südlich, also im Süd Israel, in diesen Wüstengegenden überhaupt leben zu können, um da leben zu können, brauchen sie natürlich eine Wasserquelle und da gibt es in der Gegend keinen Fluss, also graben, also man gräbt in der Hoffnung, dass unter der Erde frisches Wasser verfügbar ist. Und in dem Fall war das so. Und damals müsste man schon ziemlich so 20 Meter tief bohren, mindestens. Ja? Und das ohne moderne Bohrmaschinen. Es war also ein großer Akt. Es hat viel Mühe und Investition abverlangt. Und deswegen waren Orten mit Brunnen begehrte Gegend. Viel begehrter als zum Beispiel eine Immobilie in Münchner Raum zu kaufen, die in der Nähe von S-Bahn-Netz ist. Wir wissen das, also Immobilienwert, durch die Decke, wenn das der Fall ist. So wäre das vielleicht sogar mehr, ja, weil hier geht es nicht um einfach, oh, ich bin schneller in die Stadt oder ich bin schneller irgendwo, sondern Leben. Das war ein großer Wertstück, also Stück, die sehr viel Wert hatte. Abimelech hätte den Brunnen für sich beanspruchen können, aber Gott ist für Abraham, also will er keine Hand an den Brunnen legen. Und so sagt er in Vers 26, ich werde mich darum kümmern. Und dann gehen Abraham und Abimelech diesen Bund ein, Vers 27. Sie versprechen sich gegenseitig zu respektieren und Gutes zu tun. Aber Abraham will auch sicherstellen, Vers 28 bis 30, dass dieser Brunnen auch in seinem Besitz bleibt. Und so setzt er ein Zeichen durch diese sieben Lämmer. Ja, das soll dann später klar werden, das gehört wirklich den Abraham. Nun, warum nimmt dieser Brunnen so einen zentralen Platz hier in dieser Geschichte? Warum wird das so ins Rampenlicht gezogen? Wir haben nun schon bedacht, es ist Lebensgrundlage, ja, das legt die Grundlage für dauerhafte Existenz in dieser Gegend. Wir haben auch bedacht, dass es kein leichtes Unterfangen war, also Abraham war richtig investiert in dieser Ort, also 20 Meter Graben ohne Bohrmaschinen ist schon eine Investition. Er will, dass er sein eigenes beansprucht. Ja, und wie meine Eltern, die eine Wohnung in Brasilien gekauft haben, wollte Abraham zum Ausdruck bringen, hier ist Heimat. Ja, das wird Heimat sein. Er will hier Land, in diesem Land Fuß fassen. Und zwei Sachen fallen dabei auf. Und das erste haben wir auch in Abrahams Lebenslauf gesehen. Abraham zieht sich nicht von seiner Welt zurück. Er lebt unter den Menschen in seiner Welt. Er interagiert auch mit denen. Er hat keine Berührungsangst, er ist ein Teil von seiner Welt. Aber dabei verfolgt er keine weltlichen Ziele, sondern er handelt entsprechend den Willen, den Plänen Gottes. Menschlich gesehen, also wenn er wirklich weltliche Ziele verfolgt hätte, da gäbe es so viele andere bessere Gegenden, wo Abraham Heimat machen könnte. Heimat in Ägypten. Viel reichere Gegend zu dieser Zeit, viel erfolgreicher. Ja. Es ist wie jemand, der aus einem osteuropäischen Land nach Deutschland kommen will. Ja, das hat mehr Versprechen. Er hätte auch eine Heimat in Haran suchen können. Das wäre näherliegende, weil seine Familie dort ist, seine ganze Familie. Da hätte er schon eigentlich einen Platz. Er hätte auch Heimat in Ur machen können. Das ist sein Geburtsort. Auch nochmal eine größere Zivilisation der damaligen Welt. Das alles wäre menschlich viel nachvollziehbarer gewesen. Aber er will seine Heimat dort gründen, wo Gott ihn haben will. Ja, das sind nicht die weltlichen, sondern göttliche Ziele, die er hat für sein eigenes Leben. Aber er benutzt dabei, er verwendet dabei weltliche Dinge. Er benutzt dabei Kontakte, Beziehungen, Umstände, in denen er ist, um die ersten Schritte in der Realisierung von Gottes Plan zu nehmen. Ja, das ist, was ich meine, keine Berührungsangst. Er sieht das alles aus Gottes Hand, er nimmt das aus Gottes Hand. Ich darf das alles gebrauchen, um Gottes Ziele zu verfolgen. Und das führt zur zweiten Sache, die auffällt. Er ist nicht passiv in dem, was er tut. Er handelt hingegeben und mutig entsprechend Gottes Verheißung. Er ist zwar noch ein Fremdling, das wird zweimal betont, in Vers 23 und 34, also noch ist die volle Erfüllung von Gottes Verheißung noch nicht da. Das heißt aber nicht, dass er sich zurücklehnt und dass er einfach abwartet, sondern er trifft Vorkehrungen, er macht diese Glaubensschritte, er klopft an die Türe von den Verheißungen Gottes an. Kurz gefasst, im Glauben an die Verheißung Gottes bezüglich dieses Landes nutzt Abraham alles, was ihm zur Verfügung steht, um sich für die Erfüllung von Gottes Verheißung vorzubereiten. Darauf deutet dieser Brunnen hin, diese ganze Geschichte mit diesem Brunnen. Es ist ein erster Besitz im Land der Verheißung, ein bewusster erster Besitz im Land der Verheißung. Geschwister, wie Abraham gelebt hat, ist uns sehr lehrreich. Gott will, dass wir uns als Christen nicht von der Welt zurückziehen und einfach passiv abwarten, bis die Verheißungen, die er uns gegeben hat, in Erfüllung geht, sondern dass wir diese Zeiten der Welt gut auskaufen und umsichtig, geschickt, weise, produktiv leben, in Vorbereitung auf das große Ziel. Im Neuen Testament gibt es unterschiedliche Stellen, die dieses Thema aufgreifen. Ich habe zwei mitgebracht, Epheser 5, 15 bis 17. Da sagt uns Paulus, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Ein ähnliches Prinzip lehrt uns Jesus in einem Gleichnis in Lukas 16, 1 bis 9. Das ist ein spannender Gleichnis. Wir haben nicht die Zeit, die Gleichnis uns anzuschauen, aber sehr spannend. Und seine Pointe am Ende von diesem Gleichnis ist, die Kinder dieser Welt, also ich zitiere eben, die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, nutzt den ungerechten Mammon, gemeint ist Geld und im weiteren Sinne weltliche Ressourcen, nutzt den ungerechten Mammon, um euch Freunde zu machen, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Was will Jesus damit sagen? Zusammengefasst, Gott ruft seine Kinder auf, nicht passiv zu sein, sondern ihre Umstände, Zeit, Ressourcen aktiv und weise zu nutzen, um den Zielen von Gottes Reiches zu verfolgen. Und zwar nicht, weil die Erfüllung von Gottes Verheißung davon abhängt. Ja? Ich hoffe, das ist uns klar. Sondern weil Gott will, dass wir unser Leben auf der Erde nicht als Wartezimmer sehen, sondern als Umkleidekabine. Wir bereiten uns aktiv für die Ewigkeit vor. Und dazu werden uns irdische Mittel zur Verfügung gestellt. Umstände, Beziehungen in der Welt, Ressourcen, um uns in der Vorbereitung auf seine Ziele zu helfen. Ja, wir sollen aufhören, unser Leben in geistlich und weltlich zu trennen. Alles in unserem Leben dient diesem Ziel. Und wie kann es für uns konkret aussehen, uns auf die Erfüllung von Gottes Verheißung vorzubereiten? Einige Beispiele. Gottes Ziel ist, dass wir ihn in Ewigkeit erkennen. Dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden und Gemeinschaft mit ihm genießen werden. Nutze ich meine Zeit und Ressourcen schon jetzt aus, ihn jetzt mehr und mehr zu erkennen? Gottes Ziel ist, dass wir sein Reich ererben, von dem die Gemeinde eine von ihm geschenkte Kostprobe ist. Investiere ich also in der Gemeinde. Mit meinem Geld, mit meiner Zeit, mit meinen Gaben, mit meinen Ressourcen. Gottes Ziel ist es, der Himmel durch unser Zeugnis zu bevölkern. Setze ich mich dafür ein, sehe ich die Menschen, die mir begegnen, mit dieser Brille, mit dieser Perspektive, mit diesem Ziel. Gottes Ziel ist es, seine Kinder werden in einer neuen Welt voller Liebe, Gerechtigkeit und Frieden leben. Setze ich mich dafür ein, dass ich in Liebe, Gerechtigkeit und Liebe hier mehr und mehr wachse, mich darin übe, ausübe und das immer mehr der Welt verkörpere. Vor der Welt verkörpere. Gottes Ziel ist, dass Menschen Gott am letzten Tag preisen werden, wegen der vorbildlichen Art, wie seine Kinder gelebt haben, gearbeitet haben, gedient haben, ja sogar gelitten haben. Setzen wir uns dafür ein, sichtbar und vorbildlich zu leben, zu arbeiten, zu dienen, zu leiden. Und noch ein letztes. Gottes Ziel ist, dass wir durch Leid verherrlicht werden, genauso wie Jesus Christus durch Leid verherrlicht wurde. Sehe ich meine Leidensgeschichten in meinem Leben als einfach nur lästig und Pech oder als eine von mir von Gott gegebene Gelegenheit, mich für die Herrlichkeit vorzubereiten. Ihr Lieben, nichts in unserem Leben ist aus Versehen. Nichts in unserem Leben ist zufällig und nichts in unserem Leben ist rein irdisch. Nimm und nutze alles aus. Alles, was dir Gott gegeben hat, alles, was zu deinem Leben gehört, als gegebenes Mittel, als dir von Gott gegebenes Mittel, dich für die Ewigkeit vorzubereiten. Wie Abraham kannst du schon geistlich gesehen im himmlischen Land Fuß fassen. Das will er auch. Kein Wartezimmer, Umkleidekabine. Lass alles in deinem Leben auf dieses Ziel hinausrichten. Denn dort ist unsere dauerhafte Heimat. Dazu kommen wir zu dem letzten Punkt. Im Land beständig beheimatet, Verse 31 bis 34. Nachdem Abraham und Abimelech diesen Bund schließen, wird der Ort Beersheba genannt. Beersheba existiert noch, also das ist eine Stadt in Israel. Wenn ihr euer Google Maps später anschaut, könnt ihr gucken, wo das ist. Und Beersheba ist ein Wortspiel. Ja? Beer bedeutet Brunnen und Sheba bedeutet Eid, also Brunnen des Eids und auch sieben, ja? Brunnen der sieben Lämmer. Das wird dann nochmal für alle deutlich, wem dieses Land gehört. Durch diesen Namen wird deutlich. Ja? Das greift eben dieser Bund auf. Abimelech und sein Geleit kehren zurück in ihr Land, Vers 32, während Abraham weiter Zeichen ansetzt, dass er seine Zukunft in diesem Land sieht. Er ist noch nicht fertig mit Zeichen ansetzen. Also Vers 33 sehen wir, er pflanzt einen großen Tamariskebaum. Ein Tamariskebaum ist in trockenen Gegenden sehr gut, weil es hat dichtes Gebüsch, sehr gut für Schattierung in der Wüste. Damit kommt zum Ausdruck, dass Abraham vorhat, hier sesshaft zu werden. Ja, er braucht Schatten, das ist eine Wüste. Und darüber hinaus, Tamariska-Bäume brauchen einige Jahre zu wachsen, also einige Jahre, bevor er überhaupt einen Nutzen davon hat. Also das zeigt uns nochmal, er hat vor, hier lang sesshaft zu sein. Und im letzten Satz, in Vers 34, das wird auch deutlich, er bleibt auch da lang. Nochmal, keine belanglosen Details in der Schrift. Warum wird uns das gesagt? Abraham handelt hier als jemand, der an Gottes Verheißung festhält und sogar prophetisch auftritt. Die Pflanzung dieses Baumes wird direkt mit einem anbetenden Akt in Verbindung gebracht. Habt ihr gesehen, Vers 33? Wir kennen das von seinen früheren Tagen im Kanaan. Er ruft den Namen des Herrn über dieses Land auf, und also über dieses Land und auf dieses Land. Das ist, als würde er diese ganze Gegend für Gott beanspruchen. Und nun anders als davor, also das hat er schon ein paar Male gemacht, am Anfang von seiner Zeit in Kanaan. Anders als davor ist es nicht mehr vorläufig, sondern jetzt konkret in seinem Besitz im Land. Dabei will Abraham etwas über Gott aussagen. Seht den kleinen Zusatz nochmal in Vers 33. Er preist Gott als den ewigen Gott an. Das ist der Punkt, also er will unser Fokus darauf setzen. Für Abraham wird klar, er wird in diesem Land sesshaft, weil der Gott, der ihn hierher geführt hat, ewig und unveränderlich ist. Er steht treu zu seinen Verheißungen. Die Pflanzung eines großen, beständigen, festen Baumes, unter dessen Schatten Abraham leben wird, reflektiert den großen, beständigen, festen Gott, unter dessen Schatten Abraham lebt. Beersheba ist sehr bedeutsam. Beersheba wird später auch die Südgrenze Israels sein. Beersheba wird für Abraham und seine Nachkommen ein Zeichen, beständiger Zeichen sein. Gott ist treu gewesen. Wenn Sie an Beersheba denken, werden Sie daran erinnert werden, dass Gott seine Verheißungen tatsächlich eingehalten hat. Dass die Juden dort eine dauerhafte Heimat bekommen hat. Dass Gott das für sie bereitet hat. Aber wie in der Textlesung deutlich wurde, die wir vorhin hatten, wusste Abraham noch mehr. Dieses Land ist nur die Vorstufe einer noch dauerhafteren himmlischen Stadt, die er eigentlich gesucht hat. Und deshalb, ihr Lieben, Beersheba ist auch für uns ein Zeichen. Wenn wir über Beersheba hier lesen und später in der Schrift lesen oder wenn wir unsere Google Maps anmachen und da sehen im Süden von Israel, da gibt es Beersheba noch, das darf für uns auch ein Zeichen sein, dass Gott uns ein ewiges, himmlisches Land bereitet, in das wir beständig beheimatet werden. Das verspricht der Schrift an unterschiedlichen Orten. Psalm 37, 29, da lesen wir, die Gerechten werden das Land erben und für immer darin wohnen. Gemeint ist es nicht dieses Land in Israel, sondern das Ewige, die ewige Heimat. Du und ich, die durch den Glauben Vergebung der Sünden erfahren haben und dadurch diesen objektiven Status von Gerechten bekommen haben, geschenkt bekommen haben. Das Land ist uns gegeben, wird uns gegeben für immer. Das hat Jesus auch gesagt in Johannes 14, in der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Was hat er gesagt? Er hat persönlich versprochen seinen Jüngern, ich werde einen Wohnort für euch bereiten, ein Land für euch bereiten und ihr werdet mit mir sein für immer. Und dann ganz am Ende der Schrift, Offenbarung 21, lesen wir von dieser Jerusalem, der vom Himmel herabkommt, das himmlische Land, die Gottes Kinder für immer genießen werden. Wir, die Kinder Gottes, werden dort beständig beheimatet sein und für immer den Namen des ewigen Gottes loben. Leben wir für diese Zukunft, für dieses Ziel? Einen Brunnen zu graben, einen Baum zu pflanzen oder in heutiger Sprache eine Immobilie in Brasilien zu kaufen, druckt aus, das ist Heimat. Das ist Heimat. Und so schließe ich mit den Fragen, wo fühlst du dich zu Hause? Wo ist da Huam? Wo pflanzt du deinen Baum? Wo suchst du deinen permanenten Wohnsitz? Wenn du noch kein Christ bist, was hindert dich, die Einladung zu akzeptieren, in diese himmlische Heimat zu kommen? Und wenn du Christ bist, wie kommt es in deinem Leben zum Ausdruck, dass das himmlische Land, wo Gott ist, deine wahre Heimat ist? Wonach du dich wirklich sehnst? Geschwister, eine wunderbare, beständige Heimat wartet auf uns. Bereiten wir uns darauf vor. Ich bete.